ganz herzlich Dankeschön sagen für das angenehme Zusammenarbeiten in diesen knapp 2 Tagen. Das ist ja schon für die Zuhörer noch viel mehr als für den Redner ein ganz schöner Schlauch, in so kurzer Abfolge 6 Predigten zu hören. Aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass Gott uns durch den Heiligen Geist all diese Texte gegeben hat, die nicht einfach nur Texte sind, sondern die sein Wort an uns sind. Und Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, in 2. Timotheus 3. Und in Römer 15 sagt er, es ist alles geschrieben für uns. Und es ist unsere Frage immer, die wir an die Bibeltexte stellen müssen, und das ist immer sehr verheißungsvoll. Dankeschön. Warum hat der Heilige Geist ausgerechnet diesen Abschnitt in die Bibel hineingebracht? Es ist alles Gottes Wort an uns. Und Gott hat diesen eigentümlichen Weg gewählt. Er hat sich festgelegt darauf, durch Worte, durch Schrift, durch Texte, durch alte Texte, für uns jetzt alte Texte, uns anzusprechen. Das ist Gottes Weg. Gott hätte sich auch einen anderen Weg wählen können. Gott hätte direkt durch einen Engel vom Himmel reden können. Gott hätte durch irgendwelche direkten Stimmen in unserem Herzen zu uns reden können. Aber Gott hat den Weg über diese Schrift gewählt. Das ist seine Offenbarung. Nachdem er sich in der Geschichte offenbart hat, nachdem er sich offenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus, hat er dafür gesorgt, dass all dieses festgehalten wird in einem Buch. In einem Buch mit 66 einzelnen Büchern. Das ist seine Offenbarung. Darauf hat der heilige, lebendige Gott sich festgelegt. Und darum ist es seit dem ersten Jahrhundert, seitdem die Bibel dann abgeschlossen war, die Aufgabe der Gemeinde Jesu, ihren Herrn zu begegnen, ihn besser kennenzulernen, indem sie seine Offenbarung studiert. Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Bibel mit Gebet studieren. Deswegen ist es wichtig, dass jetzt der Bruder nochmal gebetet hat, dass wir den Herrn wirklich verstehen in dem, was er sagt. Und deswegen lohnt sich auch alle Mühe, deswegen lohnt sich auch aller Schweiß, den wir hier investieren. Und ich ganz im wörtlichen Sinne, jede Predigt ein Hemd durchgeschwitzt, das gehört dazu. Es lohnt wirklich, weil das Gottes Weg ist. Und wir tun gut daran, diesen Weg zu akzeptieren, nicht darüber zu diskutieren, warum nicht Gott möglicherweise auch einen anderen Weg hätte wählen können. Er wollte diesen. Und es ist unsere Freude, uns immer wieder in diesen Weg hineinziehen zu lassen, den der Herr uns vorgegeben hat. Und es ist unsere Erwartung, dass er dadurch zu uns redet. Auch da, wo es um scheinbar ganz ferne Ereignisse geht, um fremde Namen, um sich uns auf den ersten Blick nicht erschließende Jahreszahlen. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass wirklich jedes Wort, jedes Kapitel, das in der Bibel steht, von Gott gewollt wurde. Und wenn Gott es gewollt hat, dann ist es unsere Aufgabe, unsere Freude, aber auch unsere Ehre. Das ist eine Ehre für uns, dieses Wort Gottes studieren zu dürfen. Und Gott hat es so gemacht, dass uns das Mühe kostet. Aber es macht uns auch Freude. Und ich hoffe, dass es euch auch weiterhin noch Freude macht, jetzt den 6. Vortrag zu hören. Auch wenn das wirklich, ich muss zugeben, für die Hörer eine brutale Zeit ist, nach dem Mittagessen. Jetzt in dieser Zeit macht man entweder einen ordentlichen Mittagsschlaf oder man geht raus ins Grüne. Und stattdessen hier zu sitzen, also es sollen auch schon Redner dabei eingeschlafen sein. Ich kann euch versprechen, dass das nicht passieren wird. Und ich hoffe, dass euch das auch nicht passiert. Wollen wir uns noch einmal hineinbegeben, und zwar auf die Zielgerade. Bevor wir damit anfangen, darf ich bitten, die erste Folie aufzurufen, noch ein kurzer Hinweis. Wer weitere Predigten über die Könige hören will, der kann auf die Homepage unserer Gemeinde gehen, weg-hannover.de. Darüber findet er die, also Predigten auch zu weiteren Königen, die dort kostenlos zum Download zur Verfügung stehen, auch zu anderen biblischen Büchern. Und weitere Downloadmöglichkeiten gibt es über meine persönliche Homepage, wolfgang-nestvogel.de. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mal nachgucken und euch dann weiter mit Arbeitsmaterial eindecken und ausrüsten. Gut, und dann wollen wir jetzt fragen, wie ist es eigentlich alles ausgegangen? Das ist unsere Frage, nachdem wir ja wirklich in einem Husarenritt große Wegstrecken zurückgelegt haben, wollen wir jetzt ganz an das Ende der Königsgeschichte gehen, nämlich mindestens in das Jahr 586 und noch ein wenig darüber hinaus. Wir hatten gesehen, das Nordreich wird deportiert nach Assyrien 721-22 und verschwindet dort. Im Südreich geht die Geschichte noch weiter. Aber wie endet sie? Die alte Dame lag schwer krank in ihrem Haus. Wie gut, dass der Landarzt regelmäßig seine Besuche machte. Dabei war dieser Landarzt regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs, meist begleitet dabei von seinem Hund. Der musste bei den Untersuchungen natürlich draußen vor der Tür warten. Kurz vor ihrem Tod stellt die Frau jene Frage, die sie inzwischen mehr bedrängte als alle medizinischen Dinge. Herr Doktor, sagte sie, ich weiß, dass Sie Christ sind. Bitte beantworten Sie mir diese Frage. Ich habe den Tod vor Augen, ich weiß das. Aber können Sie mir sagen, was nach diesem dunklen Vorhang kommt, vor dem ich jetzt stehe? In dem Moment kratzte der Hund von außen an der Tür. Da kam dem Arzt die Idee. Er sagte, gute Frau, das ist wie bei meinem Hund. Der war noch nie hier drin. Und er weiß nicht, wie es hier aussieht. Aber er weiß, sein Herr ist hinter der Tür. Und sehen Sie, so geht es denen, die Jesus als ihren Herrn haben. Sie wissen nicht genau, wie das dahinter aussieht und was genau im Einzelnen kommen wird. Aber das wissen Sie. Mein Herr ist hinter der Tür. Wenn Jesus ihr Herr ist, dann ist diese Gewissheit ihnen nie mehr wegzureißen. Und darum haben Menschen, die Jesus kennen, eine unzerstörbare Hoffnung. Weil wir wissen dürfen, auch wenn jetzt immer wieder dunkle Vorhänge unseren Blick verstellen, und ich weiß ja nicht, welche Vorhänge euch den Blick möglicherweise auf die nächste Woche verstellen oder auf bestimmte Ereignisse, die euch in 2 Monaten erwarten. Das gilt ja nicht erst im Fall des Sterbens. Auch vorher erleben wir ja immer wieder Situationen, wo die Zukunft im Dunkeln liegt, wo schon der nächste kleine Schritt ungewiss ist. Und das dürfen wir wissen, ihr Lieben, unser Herr ist hinter der Tür. Er ist da. Und was immer mich hinter der nächsten Tür erwartet, was immer mich in der nächsten Woche erwartet, was immer dich erwartet, wenn du heute Abend wieder nach Hause kommst, er ist da. Und er behält immer die Kontrolle. Weil der Grund unserer Hoffnung eben eine Person ist. Und diese Person macht uns stark, sie macht uns mutig. Diese Hoffnung verschafft uns auch einen freien Rücken, um Jesus zu dienen. Und darum gehört es zu den Lieblingsstrategien des Teufels, uns zu entmutigen. Das gehört zu seinen Lieblingsinstrumenten, uns den Mut wegzunehmen, den Schutzschild unserer Hoffnung zu durchlöchern, zu perforieren. Und dahin will uns der Teufel am liebsten bringen, dass wir immer wieder denken, ach, es lohnt sich ja doch nicht, es wird ja doch nichts, es hat ja doch keinen Zweck. Und für Menschen, die ohne den lebendigen Herrn leben müssen, ist das früher oder später auch normal, diese Hoffnungslosigkeit. Und gerade die Dichter mit ihren berühmten Zitaten haben immer nur ausgesprochen, was jeder normale Mensch irgendwo fühlt, aber sich am liebsten nicht eingesteht. Wenn wir an dieses berühmte Zitat von Ernest Hemingway denken, der sich ja dann später bekanntlich das Leben genommen hat, der sagte, mein Leben ist ein dunkler Weg, der nach nirgendwo führt und wieder nach nirgendwo und immer und ewig nach nirgendwo. Dunkel und ohne Ende nach nirgendwo. Das ist Hoffnungslosigkeit pur. Und als er den Nobelpreis bekam, hat ihn das im Grunde genommen im Ergebnis umso tiefer in diese Hoffnungslosigkeit gestürzt, weil es jetzt nichts mehr gab, worauf man noch hoffen konnte. Und sein Kollege Theodor Fontane, der hat das nicht ganz so krass, etwas vornehmer ausgedrückt, aber im Grunde genommen das Gleiche gesagt. Theodor Fontane, immer enger, leise, leise ziehen sich die Lebenskreise, schwindet hin, was prahlt und prunkt, schwindet hoffen, hassen, lieben und ist nichts in Sicht geblieben als der letzte dunkle Punkt. Und so wird sich das Volk Israel gefühlt haben im Jahr 586. Es ist nichts in Sicht geblieben als der letzte dunkle Punkt. Jetzt sind sie endgültig in der Gasse, in der Sackgasse der Hoffnungslosigkeit angekommen. Vertrieben aus den eigenen Häusern, gejagt auf die Straße, vor sich eine beschwerliche Reise in die Fremde und mit jedem Kilometer Fußmarsch, den sie sich von Jerusalem entfernen und die Heimat in weitere Ferne rückt, wird die Hoffnung immer, immer dünner. Und jetzt werden viele sich gesagt haben, hätten wir doch unseren Gott ernst genommen. Er hatte ja sein Gericht angekündigt, er hatte uns ja gewarnt. Und wir haben seine Warnung mit einer Handbewegung weggewischt. Wir haben geglaubt, wir könnten es uns leisten, Gott nicht ernst zu nehmen. Und jetzt sehen wir, wohin wir uns damit gebracht haben. Auf der Zielgeraden ging es dann ganz schnell, bitte nächste Folie, innerhalb von 22 Jahren, ja, ruhig alles runterklicken, diese vier Könige, innerhalb von 22 Jahren haben diese vier Könige das Ende Israels besiegelt. Joahas 609 regiert 3 Monate, dann kommt Jehoiakim 609 bis 598, nochmal 11 Jahre. Beide waren Söhne Josias. Dann kommt Jehoiachin, das ist der Sohn des Jehoiakim, dem bleiben mal gerade 3 Monate und dann nochmal ein letzter 11-Jahres-Term von Zedekia, auch ein Sohn des Josia wieder. Und Gott hält sein Gerichtswort. Gottes Gericht kommt unausweichlich. Es trifft die Meinungsmacher genauso wie die Mitläufer. Und in dieser Zeit erlebt Israel 3 Deportationswellen. Nächste Folie bitte nochmal. Die erste Deportation 605. Die zweite 597. Und die dritte Deportation dann schließlich 586 vor Christus. Und dann ist das Volk raus und dann geht es ins Ghetto. Und zurück bleiben nur noch ein paar Landarbeiter. Und rein menschlich betrachtet gibt es keinen Grund am Ende dieser Königsgeschichte, warum Gott sie da wieder rausholen sollte. Es war einfach zu viel passiert. Und die Geschichtsbewussten unter ihnen hatten sicherlich das Ende ihrer Landsleute aus dem Norden noch im Hinterkopf. Etwa 721, 22, also ca. 130 Jahre vorher waren sie nach Assyrien verschleppt worden. Sie hatten sich dann dort verstreut, waren gewissermaßen versickert, wie ein paar Wassertropfen im Wüstensand. Ein paar hatten den Kontakt noch zu halten versucht zu Juda. Josia zum Beispiel, als er das Passafest wieder einrichtete, hat seine Boten ausgeschickt und versucht, auch Landsleute aus dem Norden dazu zu holen. Es hat immer mal einige Versuche einer Wiedervereinigung oder wenigstens einer Kontaktaufnahme gegeben. Aber sie sind versickert in Assyrien und nun fürchtet der Süden das gleiche Schicksal. Und wir fragen uns wieder am Ende dieser Bibeltage, welche Botschaft will Gott uns damit zukommen lassen. Wir sitzen ja nicht hier mittags 2:30, um ein bisschen babylonische, persische Geschichte miteinander zu studieren. Das kann man zu anderen Zeiten gerne machen, aber nicht mittags 2:30. Warum gibt Gott uns diese Texte? Warum will er, dass wir die studieren? Denn wenn er sie uns nicht gegeben hätte, wenn er das nicht gewollt hätte, dann stünde das nicht in der Bibel. Warum lässt Gott die Königsberichte so enden? Was steht auf der letzten Seite des zweiten Königsbuches und was steht auf der letzten Seite des Chronikbuches? Worauf zielt Gott damit in unseren Herzen? Ich hoffe, das wird in wenigen Minuten klar werden. Und ich habe die Entdeckung gemacht, auch in den letzten Versen, sowohl von 2. Könige als auch von 2. Chronik, handeln nochmal Könige. Aber diesmal kommen die Könige nicht aus Israel und nicht aus Juda, sondern ganz woanders her. Und diese Könige sind wie kleine Lichtstrahlen, die Gott jetzt schickt, mitten hinein in die Dunkelheit dieses Untergangs. Und darum lautet unser Thema heute zum Schluss: Nach all den Katastrophen, die wir miterlebt haben, trotzdem Hoffnung, Gott findet immer einen Weg. Trotzdem Hoffnung, Gott findet immer einen Weg. Und wir wollen jetzt sehen, wie diese Wege Gottes uns begegnen. Und das Erste, was wir feststellen, ein babylonischer König bewahrt das Haus Davids. So endet der Königsbericht. 2. Könige 25, die Verse 27 bis 30. Zum Schluss haben wir jetzt den Vorteil, dass wir gewissermaßen das Nachwort von 2. Könige und von 2. Chronik uns angucken. Das sind nur noch sehr kurze Texte, die wir vor uns haben. Das passt dann wieder zu dieser Tageszeit. Also, gucken wir uns erst das Ende des zweiten Königsbuches an, 25, die Verse 27 bis 30. Ein babylonischer König bewahrt das Haus Davids. Wir lesen diese drei Verse. Und es geschah im 37. Jahr, nachdem Jojachim, und ihr müsst wissen, das ist derselbe wie Jechonja oder Jehojachim. Also, das war der dritte in dieser Truppe. Und es geschah im 37. Jahr, nachdem Jojachim, der König von Juda, gefangen hinweggeführt worden war, am 27. Tag des 12. Monats, da erhob Evil-Merodach, der König von Babel, im ersten Jahr seine Regierung des Haupt Jojachims, des Königs von Juda, und entließ ihn aus dem Kerker und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Thron über die Throne der anderen Könige, die bei ihm in Babel waren. Und er erlaubte ihm, seine Gefängniskleider abzulegen, und er durfte stets vor ihm essen, sein ganzes Leben lang. Und sein Unterhalt, der beständige Unterhalt, wurde ihm vom König gegeben, für jeden Tag sein bestimmtes Teil, für alle Tage seines Lebens. So endet das zweite Königbuch. Warum? Was hat Gott sich damit gedacht? Was will er uns damit sagen? Leute, ihr wisst, warum es wichtig ist, dass das Haus Davids bewahrt ist. Das Haus Davids ist ja die israelische Dynastie, aus der der Messias kommen soll. Hier steht mehr auf dem Spiel als nur die Identität eines Volkes. Hier geht es um die Treue Gottes in seinen Verheißungen. Deshalb muss die Davids-Dynastie überleben. Ihr wisst ja, Gottes Versprechen stand im Raum seit der Zeit Davids. Dieses große Versprechen aus 2. Samuel 7, Vers 16, wo Gott zu David gesagt hatte: Dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Du wirst eine ewige Zukunft haben, heißt das. Das bedeutet nicht, dass es keine Unterbrechung dieser Herrschaft geben wird, aber im Ergebnis, am Ende, wird das Davidsreich stehen, sagt Gott, um 1000 vor Christus in 2. Samuel 7, Vers 16. Tja. Und wenn ihr 2. Samuel 7 mit der aktuellen Lage im Exil, im fernen Babylon, vergleicht, dann könnte der Gegensatz nicht krasser sein. Aber dann gibt es hier am Ende des zweiten Königsbuches einen ersten Hoffnungsschimmer. Im Jahr 597 war Jehojachin oder Jechonja oder Jojachin, das ist immer derselbe, nach nur 3-monatiger Herrschaft nach Babylon verschleppt worden im Zuge dieser zweiten Deportationswelle. 35 Jahre danach kommt dort ein neuer Herrscher an die Macht, dieser etwas seltsam sich nennende Evil-Merodach. Jehojachin ist inzwischen selbst wahrscheinlich so um die 55 Jahre alt. Dieser Evil-Merodach, der ist in babylonischen Quellen auch bekannt als Amel-Marduk, folgt seinem Vater Nebukadnezar auf dem Thron. Und wir können seine Amtszeit ziemlich genau datieren, auch durch die säkularen Quellen, so auf 562 bis 560 vor Christus. Und dieser Evil-Merodach, der will jetzt offensichtlich, wie das neue Herrscher so an sich haben, eigene Akzente setzen. Und dazu gehört für ihn der Umgang mit den politischen Gefangenen, vor allem mit dem König Judas. Und er erweist ihm erstaunliche Ehre. Hier steht in Vers 27, er erhob das Haupt, also er entließ ihn aus dem Kerker. Er behandelt ihn nicht mehr wie einen Verbrecher. Der muss zwar in Babylon bleiben, aber er schenkt ihm dort die Freiheit. Vers 28, er redet freundlich mit ihm. Er erlaubt ihm, Vers 29, seine Sträflingsklamotten abzulegen. Er gibt ihm seine Würde wieder. Und er sorgt bis zu seinem Lebensende für seinen Unterhalt. Wir wissen nicht, was hinter dieser Großzügigkeit Evil-Merodachs steht. Warum er diese Privilegien für Jojachin jetzt einführt. Es fällt auf, dass in Vers 27 Jojachin zweimal wieder als König bezeichnet wird. Und das heißt, die Davids-Dynastie lebt noch. Der rote Faden der Verheißung ist noch nicht durchgeschnitten. Es ist noch der König da. Und die Situation des Königs, wenn auch im Exil, wird wieder stabilisiert. Das ist die Botschaft. Und wir sollten uns wahrscheinlich erinnern an das, was Gott in 1. Könige 11 damals angekündigt hatte, als Salomo in seine Sünde fiel Da heißt es in 1. Könige 11, Vers 39, und ich will den Samen Davids deswegen demütigen, also wegen der Sünde Salomos, doch nicht für immer. 1. Könige 11, 39, doch nicht für immer. In der Bibel ist jedes Wort wichtig. Und an dieses doch nicht für immer erinnert jetzt das Ende von 2. Könige. Die Davids-Dynastie ist noch nicht ausgerottet. Der Funke ist noch nicht erloschen. Dieser Joachim im Exil dort in Babylon hat zwar keine Macht, er residiert nicht im eigenen Palast, er befindet sich weit weg von der eigenen Heimat, aber die Davids-Dynastie ist noch nicht tot. Das ist das letzte Wort der Königsbücher. Das ist kein strahlendes Happy End. Das ist kein vor Kraft und Einfluss strotzender Machthaber. Aber es ist doch ein zarter Sonnenstrahl der Hoffnung. Nachdem Israels Herrscher sich durch ihren Ungehorsam und durch ihren Unglauben selbst entmachtet haben, nachdem sie sich selbst abgeschossen haben, nachdem sie sich selbst außer Gefecht gesetzt haben, sorgt Gott durch diesen Heiden Evil Merodach dafür, dass der Faden seiner Verheißung nicht reißt. Das ist das Erste. Ein babylonischer König bewahrt das Haus David. Das ist der erste Beleg für unsere These, trotzdem Hoffnung. Gott hat immer einen Weg. Und wenn seine eigenen Leute versagen, lässt Gott seinen Plan eben durch andere gelingen. Und darum kann der Teufel unseren Herrn nie in Verlegenheit bringen. Und Leute, das ist eine große Ermutigung für uns alle. Manchmal, das habt ihr bestimmt auch schon oft erlebt, manchmal erwarten wir Gottes Hilfe auf einem ganz bestimmten Weg. Von einem ganz bestimmten Menschen, von einem ganz bestimmten Mitarbeiter, von einem ganz bestimmten Missionswerk. Und er enttäuscht uns grenzenlos. Aber Gott ist nicht in Verlegenheit zu bringen. Oft werden wir menschlich enttäuscht, weil unsere Erwartungen sich nicht erfüllen. Vielleicht waren es sogar berechtigte Erwartungen, aber sie werden bitter enttäuscht. Trotzdem Hoffnung. Denn wenn Gott es will, wenn das, was wir anstreben, in Gottes Sinne ist, wenn der Herr uns das, was wir meinen, aufs Herz gelegt bekommen zu haben, wenn er uns das schenken will, dann wird es eben irgendwo einen babylonischen König geben, um Gottes Plan zu vollenden. Darauf kannst du dich verlassen. Der lebendige Gott ist niemals abhängig von Menschen. Der lebendige Gott ist niemals abhängig von Organisationen. Der lebendige Gott ist niemals abhängig von Umständen und der lebendige Gott ist niemals abhängig von Geld. Und wer an diesem Gott hängt, der ist auch niemals abhängig von all diesen Faktoren. Das ist das Erste, der erste Sonnenstrahl. Ein babylonischer König bewahrt das Haus Davids. Deshalb endet das zweite Königsbuch so. Und jetzt schauen wir weiter. Wie schließt zweite Chronik? Wir lesen 2. Chronik 36, die letzten zwei Verse, ab Vers 22. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien. Also bei Evil-Merodach befanden wir uns etwa im Jahr 560. Jetzt bei Kyros befinden wir uns im Jahr 538 vor Christus. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er sich durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Das ist der zweite Hoffnungsstrahl. Ein persischer König bewahrt das Land Israel. Ja. Ein babylonischer König bewahrt das Haus Davids, ein persischer König bewahrt das Haus Israel. Das ist das Nachwort zum zweiten Chronikbuch. Das ist so wie ein Epilog. Und ihr müsst wissen, zwischen dem tragischen Ende des Südreichs, das in Vers 21 beschrieben wird, und diesem Hoffnungsstrahl unter Kyros im Jahr 538 liegen circa 70 Jahre. Zwischen Vers 21 und Vers 22 liegen 70 Jahre. Das ist dieses 70-jährige babylonische Exil. Und Leute, noch bevor die Deportationen anliefen, hatte Gott seinem Volk diesen Zeitraum bereits offenbart. Gott hatte gesagt, 70 Jahre, es werden 70 Jahre sein. Er hatte das gesagt durch Jeremia. Also zum Beispiel Jeremia 29, Vers 10. Das gucken wir uns noch kurz an. Jeremia 29, Vers 10. Da hatte Gott gesagt, für was spricht der Herr? Wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Das hatte Gott vor der Deportation angekündigt. Das war die Verheißung. Euer Land wird nicht zugrunde gehen. Ihr werdet nicht für immer von Jerusalem getrennt werden können. Diese Verheißung hatte Gott schon Abraham geschenkt, gut 1000 Jahre vorher. Und wir können uns vorstellen, wie sie da gesessen haben im Exil und gerechnet haben. Zumindest die wenigen, die damit noch gerechnet haben. Wann beginnen die 70 Jahre? Beginnen die 70 Jahre mit der ersten Deportation, also 605? Oder beginnen die 70 Jahre erst mit der letzten Vertreibung, also 586, 87? Das war nicht klar gesagt worden. Wie lange wird das Babylonische Reich noch halten? Wie lange werden sie uns noch festhalten? Wann klickt die Uhr runter bis zum letzten dieser 70 Jahre? Und die Wachsamen unter ihnen, die werden wahrscheinlich die politischen Verhältnisse beobachtet haben, soweit sie an Informationen herankamen. Das war damals ja für die wesentlich schwieriger. Sie werden gemerkt haben, dass die babylonische Selbstsicherheit, dieses babylonische Weltmachtgehabe, erste Risse bekam. Der Stern der babylonischen Militärmacht begann zu sinken. Die Erfolgsmeldungen wurden dürrer, die Gesichter länger, die Durchhalteparolen klangen immer angestrengter. Und dann, 538 vor Christus, passiert der epochale Umsturz. Und die globalen Machtverhältnisse ändern sich mindestens so dramatisch, wie wir das zum Ende der 80er Jahre miterlebt hatten, als das Regime der Sowjetunion auseinanderbrach, als die Karten der Weltpolitik plötzlich völlig neu gemischt wurden, als der Kalte Krieg von einem Tag auf den anderen vorbei zu sein schien und wir dafür eben viele andere Probleme bekamen. Aber es war eine völlig neue Situation. Und der neue starke Mann heißt jetzt Kyros. Der Mann, von dem hier gesprochen wird am Ende der zweiten Chronik. Er ist die neue Weltmacht. Persien hat jetzt das Wort. Und in den Tagen, da haben die Israeliten bestimmt wieder ihre alten Jesaja-Schriftrollen herausgeholt. Und sie haben den Übergang von Kapitel 44 zu Kapitel 45 gelesen, dieselben Verse im babylonischen Exil gelesen, die wir jetzt hier im Saarland lesen. Und sie haben garantiert gelesen, Jesaja 44 ab Vers 24. Als Kyros an die Macht kommt, als die Babylonier abdanken, lesen sie folgende Verse. So spricht der Herr, dein Erlöser, Jesaja 44, Vers 24, der dich von Mutterleib angebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Und jetzt springen wir mal zu Vers 26, der zu Jerusalem spricht, werde wieder bewohnt. Und zu den Städten Judas, werde wieder gebaut. Und ihre Trümmer richte ich wieder auf. Und der zur Meerestiefe spricht, versiege. Und deine Ströme werde ich trockenlegen. Der von Kyros spricht. Er ist mein Hirte. Und er wird allen meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lände der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Das werden die Israeliten gelesen haben, als Kyros an die Macht kommt. Und ihr wisst, wann Jesaja das geschrieben hat. Irgendwann im 8. Jahrhundert vor Christus, also jedenfalls mehr als 150 Jahre vorher. Das ist biblische Geschichte. Und genau das passiert jetzt im Jahr 538. Es ist unvorstellbar. Und jetzt kann man sagen, gut, möglicherweise haben die 70 Jahre 605 mit der ersten Deportation begonnen und enden mit 538. Beziehungsweise dann 536, wenn die Israeliten aufgefordert werden, in die Heimat zu ziehen. Oder die 70 Jahre haben mit der dritten Deportation begonnen und enden mit der Wiedereröffnung des Tempels 515. Ein persischer König bewahrt das Land Israel. Und sie lesen fassungslos die Jesaja-Schriftrollen und sehen, es ist mehr als anderthalb Jahrhunderte vorher genau so von Gott gesagt worden. Kyros sorgt dafür, dass die Israeliten aufbrechen in die Heimat. Und das Chronikbuch, nachdem es zuvor die traurige, niederschmetternde, beschämende Geschichte dieser vier Könige, da dieser vier Typen am Ende erzählt hatte, setzt diese Nachricht an den Schluss. Und damit sagt Gott, das ist die Perspektive. Meine Geschichte mit meinem Volk ist noch lange nicht zu Ende. Trotzdem Hoffnung. Gott hat immer einen Weg. Es ist interessant, wir können die politischen Verhältnisse zur Zeit des Kyros ziemlich gut rekonstruieren, durch das Esra-Buch, aber auch durch heidnische Quellen. Er war zunächst Landesfürst im Süden des heutigen Iran. Er hat dann das Volk der Perser unter seiner Führung gesammelt, zunächst die Meder besiegt und dann die Kontrolle über Babylonien bekommen. Und sobald Kyros an die Macht gekommen war, hat er sofort seine Politik gegenüber den Juden geändert. Er hat sie geradezu gedrängt, in ihr Land zurückzukehren. Und dieses Ereignis ist so ungewöhnlich. Es gibt in der alten Geschichte kaum etwas Vergleichbares, dass die Bibelkritik lange behauptet hat, die Bibel hätte dieses Ereignis frei erfunden. Und dann gruben die Archäologen eine beschriftete Steinsäule aus. Und auf dieser Steinsäule fand man eine ziemlich exakte Beschreibung der politischen Taten des Kyros. Und da fand man eben unter anderem auch ganz deutliche Hinweise darauf, dass der persische Herrscher gleich zu Beginn seiner Amtszeit den Israeliten erlaubt hatte, in ihre Heimat zurückzukehren. So macht Gott Geschichte. Aber den tiefsten Grund, warum das so gekommen ist, finden wir nicht auf dieser ausgegrabenen Steinsäule, sondern hier in unserem Vers 22, 2. Chronik 36, 22. Schau mal hin, da steht, da erweckte der Herr den Geist des Kyros. Gott redet zu diesem Kyros. Es wird hier nicht gesagt, wie Gott das getan hat, aber ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand bei Kyros vorstellig geworden ist oder einer seiner Berater ihn darauf hingewiesen hat, auf diese Stelle aus Jesaja. Und Kyros wird das gelesen haben. Und das war für Kyros natürlich ein handgreiflicher Beweis, dass dieser Gott, der hier schreiben lässt, offenkundig lebt. Er wird gemerkt haben, diesen Gott muss ich ernst nehmen. Natürlich hätte Kyros auch anders reagieren können, wenn er dumm gewesen wäre. Kyros hätte auch sagen können, ich lasse mir meine Weltpolitik nicht von einer alten hebräischen Schriftrolle vorschreiben. Hätte auch sagen können, hat er aber nicht gemacht. Dieser Herrscher war klug und realistisch genug, den Gott der Bibel ernst zu nehmen. Und Gott hat das in seinem Herzen gewirkt. Gott hat, wie wir hier lesen, diesen Kyros erweckt. Und am Ende hat Kyros den Israeliten die Rückkehr in die Heimat nicht nur erlaubt, er hat es ihnen geradezu befohlen. Und er hat, das könnt ihr bei Esra nachlesen, das dann auch massiv materiell unterstützt. Gottes Wort hatte diesen Kyros schwer beeindruckt. Ein persischer König bewahrt das Land Israel. Und dann kehren sie zurück, bauen die Stadt langsam wieder auf, den Tempel, schließlich die Stadtmauer. Das ist der zweite Sonnenstrahl. Das ist der zweite Beweis für unser Motto, trotzdem Hoffnung. Gottes Treue findet immer einen Weg. Überlegt mal, es hat jahrzehntelang so ausgesehen, als ob Gott nicht eingreifen würde. 70 Jahre lag die Verheißung von Jesaja zurück. 150 Jahre lag die Ankündigung, 70 Jahre lag die Ankündigung von Jeremia zurück und 150 Jahre die Ankündigung von Jesaja. Und wahrscheinlich hatten die meisten Israeliten Gottes Wort längst vergessen. Nur Gott vergaß sein Wort nicht. So wie Gott nie etwas vergisst, was er versprochen hat. Und als die Zeit um war, als der richtige Zeitpunkt gekommen war, da griff Gott zu. Und die Menschen konnten nur noch staunen. Da griff Gott zu und sorgt dafür, dass ein Kyros an die Macht kommt, der eine völlig andere Israel-Politik betreibt als sein Vorgänger. Und Gott sorgt dafür, dass dies auf allen Kommunikationskanälen gesendet wird. Das steht ja hier in 22. Er ließ durch sein ganzes Königreich, das ja inzwischen das Weltreich war, auch schriftlich bekannt machen und sagen, so spricht Kyros, Die Juden sollen heim und ihre Stadt wieder aufbauen. Gott fasst zu. Gott lässt sein Wort laufen. Und der große König Kyros, der gerade noch die vermeintlich unbesiegbaren Babylonier von der Platte gefegt hatte, dieser große König Kyros wird einfach ein kleines Werkzeug in den Händen des lebendigen Gottes. So macht Gott Geschichte. Das ist unser Gott. Und daraus, ihr Lieben, können wir grenzenlos Hoffnung tanken. Es lohnt immer, auf die Verheißung Gottes zu warten. Egal wie lange wir manchmal warten müssen, egal wie viele Rückschläge wir bisweilen ertragen müssen, kein Mensch auf der Welt, und sei es der Mächtigste, kann die Erfüllung von Gottes Verheißung aufhalten. Und jeder Mensch, wenn Gott es will, muss der Erfüllung von Gottes Verheißungen dienen. Auch ein Kyros, auch ein Evel-Merodach. Wisst ihr, wir sind so leicht beeindruckt von den Umständen. Wir sind so leicht beeindruckt von den vordergründigen Machtverhältnissen. Gott ruft uns zu, ich bin unendlich viel stärker als alles, was Menschen an Macht und Bollwerken jeweils errichten können. Gut, sagst du, Israel hatte diese 70-Jahres-Verheißung. Dann guck mal, welche Verheißung du und ich haben. Unser Herr hat uns durch Paulus ausrichten lassen, Römer 8, Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Unser Herr hat uns selbst gesagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Und das andere war Römer 8, 28. Unser Herr hat selbst gesagt zum Thema Gemeindebau, Matthäus 16, Vers 18, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wir haben genug Verheißungen. Es gibt viel zu entdecken und zu studieren. Das war der zweite Sonnenstrahl. Ein persischer König bewahrt das Land Israel. Und jetzt kommt das letzte. Ihr Lieben, in diesen Schlussworten ist noch ein dritter Sonnenstrahl verborgen, den wir allerdings erst erkennen, wenn wir das Neue Testament als Sichtverstärker dazu nehmen. In 2. Könige hatten wir ja gesehen, wer überlebt, dieser Jehojachin. Die Davids-Dynastie geht weiter. Und passt auf, über diesen Jehojachin führt uns die Spur direkt ins Neue Testament zu einem dritten König. Und jetzt gibt es noch ein letztes Mal Bibelrascheln, Matthäus 1, die Verse 11 bis 16. Und dann sind wir auf der Zielgeraden. Matthäus 1, der Stammbaum Jesu, der dann auf seinen Adoptivvater Josef hinausläuft, über den der offizielle Königstitel kommt. Da steht in Matthäus 1,11, Josia zeugte den Jechonja und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Das ist unser Thema. Und nach der Wegführung zeugte Jechonja, also das ist der Jehojachin, den Shealtiel. Shealtiel zeugte den Zerubabel. Zerubabel zeugte den Abiud. Abiud zeugte den Eliakim. Eliakim zeugte den Azor. Azor zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim zeugte den Eliud. Eliud zeugte den Eliasa. Eliasa zeugte den Matan. Matan zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Das ist die Linie. Die Königslinie, die durch den Adoptivvater kommt. Die menschliche Linie kommt durch die leibliche Mutter Maria, und das sehen wir in Lukas 3. Matthäus 1 nimmt den Faden dort wieder auf, wo 2. Könige 25 ihn liegen lässt. Diesen Zusammenhang müsst ihr sehen. Matthäus 1 nimmt den Faden dort wieder auf, wo 2. Könige 25 ihn liegen lässt. Matthäus 1 beweist, Jehojachin blieb nicht der letzte König in der Davidslinie, sondern der rote Faden hält fest. Und er führt bis zu jenem König, der dann sein Volk endgültig retten wird. Das ist der dritte Sonnenstrahl. Der himmlische König bewahrt sein Volk. Ein babylonischer König bewahrt das Haus David, ein persischer König bewahrt das Land und der himmlische König bewahrt sein Volk. Und jetzt wird das alles immer klarer. Als Jesus geboren wird, da liegt die Hoffnung Israels wieder mal in Trümmern. Das Land ist wieder mal in fremder Hand. Erst die Babylonier, dann die Perser, dann die Griechen, dann eine kleine Atempause und jetzt sind es die Römer. Und doch leuchtet schon über der Krippe der Titel von Jesus, der König Israel. Die Weisen aus Babylonien hatten das verstanden, sie bringen königliche Geschenke mit zu dem Baby. Und als Jesus gut 30 Jahre danach in Jerusalem einzieht, da zieht er ein wie ein König. Und er wird wie ein König jubelnd empfangen. Johannes 12, Matthäus 21. Und eine Woche später, nachdem Jesus eingezogen ist, wird Pilatus ihn fragen in Matthäus 27, Vers 11. Jesus aber stand vor dem Statthalter, Matthäus 27, Vers 11, und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Und Jesus wird antworten: Du sagst es. Und die Soldaten werden ihm eine Krone aufsetzen, Vers 29, Matthäus 27, Vers 29, und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm das Haupt und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sagten: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und dann über seinem Kreuz wird es die Inschrift aller Welt verkünden, Matthäus 27, Vers 37. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Ausschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und dann, endlich nach der Auferstehung, wird der König ausrufen in Matthäus 28, Vers 18: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der himmlische König bewahrt sein Volk. Und erst hier im Neuen Testament kommt die israelische Königsgeschichte zur Erfüllung. Jetzt endlich ist der vollkommene, endgültige König da. Jetzt endlich ist der König da, auf den die guten Könige wie Josaphat oder Hiskia und Josia schwache Hinweise gewesen waren. Und immer noch ist die Geschichte nicht am Ziel. Die Mehrheit seines Volkes lehnt ihn ab. Die Mehrheit seines Volkes und die religiösen Führer, schaut mal, wie tragisch das ist, verbünden sich jetzt mit der damaligen Weltmacht. Das ist fast noch schlimmer als unter dem babylonischen Exil. Damals in Babylon, da war das Volk mit seinen Königen gemeinsam untergegangen. Und jetzt liefern sie ihren eigenen König an die Römer aus, um ihren eigenen Hals zu retten. Aber dieser König ist nicht mehr zu besiegen. Er ist stärker als der Tod, er ist mächtiger als all die Herrscher. Und er beweist seine Macht durch die Auferstehung. Und seit dem Auferstehungstag sammelt er sein Volk aus Juden und Heiden. Seitdem der wahre König gekommen ist, fallen alle ethnischen Grenzen zwischen Völkern und Sprachen. Seitdem er die Schuld gesühnt und den Tod besiegt hat, sind jetzt alle Menschen, aller Länder, aller Kulturen aufgefordert und eingeladen, vor dem König Jesus ihre Knie zu beugen. Und so sammelt Jesus jetzt seine Gemeinde aus Juden und Heiden. Und er bezieht uns, seine Gemeinde, in diesen Dienst mit ein, seine Gemeinde aus Juden und Heiden zu sammeln. Und auf der Zielgerade, schreibt Paulus, wird dann das ganze, dann noch lebende Volk Israel sich zu Jesus als seinem Messias und König bekehren. Und in jenen letzten Tagen, da werden die Herrscher der Weltmacht sich rüsten zu einem letzten großen Kampf gegen den König Israels. Aber dann wird er als der König aller Welt sichtbar auf der Erde erscheinen. Und dann wird Jesus die Machtfrage für immer beantworten, sichtbar. Und es werden sich vor ihm beugen müssen, wie Paulus das in Philippa 2 schreibt, alle Knie. Und das ist genauso sicher verheißen. Und dann werden alle es einsehen müssen, der als Opferlamm sein Leben am Kreuz für uns geschenkt hat. Der ist der König aller Könige. Und so kündigt es Offenbarung 17 schon an in diesem herrlichen Vers, Offenbarung 17, Vers 14. Die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, der gekreuzigte Jesus. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Das Lamm ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Ihr Lieben, es ist unsere Würde. Es ist unsere Würde als Gemeinde Jesu und es ist unsere besondere Verantwortung, dass wir schon heute diesen König ehren dürfen. Dass wir schon heute diesen König Jesus anbeten dürfen. Und es ist unsere heilige Pflicht als Gemeinde Jesu, dass wir als Boten des Königs schon heute seine Wahrheit ausbreiten, bis er wiederkommt. Und dabei dürfen wir felsenfest wissen, dass unser König schon jetzt alle Macht in seinen Händen hält. Ja, die Vorhänge sind manchmal dicht, die uns die Zukunft verdunkeln. Und manchmal tragen sie bedrohliche Farben. Aber unser Herr ist hinter der Tür. Er ist schon längst da. Und darum haben wir größten Grund zur Hoffnung. Denn unser Gott findet immer einen Weg. Und genauso wie unser Gott die Fäden der großen Geschichte, wie wir das heute nochmal sehen durften, der babylonischen Geschichte, der persischen Geschichte, der ganzen Weltgeschichte, wie er diese Fäden souverän in seinen Händen hält, genauso macht er das auch mit den Fäden deiner kleinen Lebensgeschichte. Er hält sie souverän in den Händen. Es gleitet ihm nie ein Faden aus. Und er webt alle Fäden deines Lebens so zusammen, dass am Ende das vollkommene Bild dabei herauskommt, was dein Herr und dein Heiland sich dabei gedacht hat. Und darum schließe ich mit einem alten Gedicht, in dem ein Christ genau diese Gewissheit sehr plastisch ausgedrückt hat. Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirket nicht vergebens, wenn ihm ein Muster wohl gefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wie er die Fäden so verwirrt, doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein führt, also vom Webstuhl. Manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus allem zu bereiten, für mich des Himmels Lichtgewand. Auch dunkle Fäden eingebunden flicht er in das Gewebe ein. Das sind des Lebens trübe Stunden. Dann schweige ich und harre sein. Und stille ich am Webstuhl stehe, wenn er auch raue Fäden spinnt, den goldenen Faden ich nur sehe und freue mich dessen wie ein Kind. Denn ob es helle oder trübe, aus allem leuchtet doch hervor der goldene Faden seiner Liebe, die mich zu seinem Kind erkor. Und ist der letzte Tag verronnen, mein Sterbetag von Gott gewollt, dann ist der Webstuhl abgesponnen und alles glänzt wie lauter Gold. Dann singe ich mit den Engelschören nach letzter durchgekämpfter Nacht, dem großen Meister dort zu ehren. Ja, du hast alles gut gemacht. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, dafür danken wir dir, dass du wirklich die Fäden unseres Lebens fest in deinen Händen hältst und dass du uns durch dein Wort beweist, dass du uns durch scheinbar beiläufige geschichtliche Zusammenhänge beweist, wie du auch die Fäden der großen Geschichte in den Händen hältst. Herr, du hast es bewiesen an der jahrtausendealten Geschichte deines Volkes und du hast es bewiesen an der Geschichte deiner neutestamentlichen Gemeinde. Wir danken dir dafür, dass du treu bist und dass du immer zur richtigen Zeit die richtigen Machtfaktoren auf unser Leben einwirken lässt. Herr, bitte vergib uns unseren Kleinglauben. Vergib uns, dass wir manchmal diesen großen Zusammenhang vergessen und die Umstände uns so übermächtig vorkommen. Herr, dass unser Kleinglaube davor einzuknicken droht. Ach Herr, halt uns fest bei dir. Und geh jetzt mit uns auch in die nächsten Aufgaben und die nächsten Herausforderungen. Wir danken dir für diese stärkende Gemeinschaft, die du uns miteinander geschenkt hast. Und wir danken dir, dass wir auch in der Fürbitte beieinander bleiben dürfen, weil wir unter deinem Schutzschirm bleiben, Herr. Und so geh mit jedem Einzelnen jetzt in die Situationen, die ihn erwarten. Herr, und hab Dank, dass du uns keine Sekunde allein lässt. Und hab Dank, dass dein Plan keine Sekunde ins Wanken kommt. Ach Herr, du führst uns gut. Und wir möchten so gern dir treu dienen. Und dich loben schon hier mitten in diesem vergänglichen Leben. Und nie vergessen, dass du etwas viel, viel Besseres für uns schon lange vorbereitet hast. Herr, wir beugen uns vor dir und wir bitten von Herzen, dass noch viele Menschen dazukommen, die ihre Knie beugen und dich ehren als den Herrn und König, als das Lamm, das für uns geopfert wurde, das der Herr aller Herren ist und der König aller Könige. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen. Lasst uns das Lied 244 singen und dann kommen die Kinder. 244, bleibend ist deine Treue. Das sehen wir auch in der Geschichte.